Liebe Gemeinde, eine Pflanze, die gesund ist, die wächst normalerweise. Sie blüht und sie gedeiht und bringt Frucht. Und viele von uns genießen und lieben dieses Geheimnis, das Gott in die Natur hineingelegt hat. Wachsen, blühen, gedeihen, Frucht bringen, das sind auch Prinzipien des geistlichen Lebens, des Lebens mit Gott. Gott legt einen Samen in das Leben von Menschen hinein und dort, wo wir uns ihm öffnen, da beginnt etwas zu wachsen. Da wirkt Gott durch seinen Geist in uns, an uns und er verändert unser Leben. Die neutestamentlichen Briefeschreiber betonen immer wieder das eine: Gott will das Leben seiner Leute verändern. Paulus redet von der Frucht des Geistes. Gott will unseren Charakter positiv formen und gestalten. Nicht so, dass wir auf einmal alle gleich sind. Nein, nein. Schon so, dass wir unsere Persönlichkeit bewahren. Aber er will unsere Persönlichkeit zum Strahlen bringen. Das, was er in uns hineingelegt hat, zur vollendeten Schönheit bringen. So sage ich das mal. Unser Wesen soll Christus widerspiegeln. Und ich behaupte mal, dass bei vielen von uns da doch noch Platz nach oben ist. Der Schlüssel zu diesem Strahlen, zu dieser Veränderung, da ist der Heilige Geist. Lebt im Geist, sagt Paulus. Lasst euch vom Geist regieren. Es geht darum, wie wir das tun, was wir tun. Wie wir im Innersten sind und dass wir aus diesem Sein heraus dann unser Leben gestalten. Wir sollen Christus ähnlicher werden. Das können wir nicht durch eigene Anstrengung. Das ist völlig klar. Durch Programme oder durch Aktionen, die wir durchlaufen. Gottes Geist kommt zum Wirken, wenn wir uns Gott öffnen. Und wenn wir den Heiligen Geist einladen, in unserem Leben etwas zu verändern. Und wenn wir offen sind für die liebevollen Veränderungen, die Gott dann vornimmt. Ich glaube, dass das Mut braucht. Es braucht Mut, sich zu fragen, zu hinterfragen, die eigene Lebensart, die eigene Frömmigkeit anzugucken und zu fragen, gibt es da etwas, was Gott verändert haben möchte, wo er sich Veränderung wünscht? Und vielleicht ist es so, dass wir eine gewohnte Position verlassen müssen, dass wir vielleicht ein Stück von uns selbst aufgeben, damit Gott mehr zum Wirken kommt. Sehen wir uns diesen Vers an, den ihr genau hier vorne seht, aus Galater 5, Vers 22. Paulus schreibt da, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese einzelnen Begriffe beschreiben in ihrer Gesamtheit, wie Gott sich uns Menschen gedacht hat. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, das hat uns seit Ende April beschäftigt, diese 8 Begriffe. Heute geht es um den letzten Begriff in dieser Reihe, Selbstbeherrschung. Eine Frage: Hast du schon einmal auf etwas verzichtet, um etwas anderes zu erreichen? Bist du vielleicht mal früh aufgestanden, hast auf Schlaf verzichtet, um einen schönen Sonnenaufgang natürlich zu beobachten oder auf den Hamburger Fischmarkt zu gehen? Hast du auf Süßes verzichtet, damit bestimmte Klamotten wieder passen? Hast du dir vielleicht etwas mal nicht gekauft, kein Geld ausgegeben, sondern gespart, um in den Urlaub fahren zu können oder den Führerschein bezahlen zu können? Wir kennen dieses Prinzip, dass sich das manchmal lohnt, auf etwas zu verzichten, um etwas anderes zu bekommen oder zu erreichen. Es gibt eine Werbung im Fernsehen, die ihr ja jetzt miterlebt quasi. Kindern wird eine Süßigkeit hingelegt mit den Worten: Wenn ich wiederkomme und du es nicht gegessen hast, bekommst du eine weitere Süßigkeit. Na, ratet mal, was passiert. Die gezeigten Kinder schaffen das nicht. Vielleicht werden die, die es geschafft haben, einfach nicht gezeigt. Aber der Effekt ist, irgendwann, man will das, was gerade da ist, natürlich auch genießen. Selbstbeherrschung ist nicht immer einfach. In dem griechischen Wort, das Paulus hier verwendet, steckt so ein bisschen das Wort Macht oder Kraft, die jemand hat. Jemand hat Macht über etwas. Selbstbeherrschung ist die Macht über sich selbst. Mit der Fähigkeit, auf etwas zu verzichten. Im Deutschen wird manchmal dieses Wort auch dann Enthaltsamkeit oder mit Keuschheit übersetzt. Das deutsche Wort Keuschheit meint so etwas wie sich selbst und dessen, was sittlich ist, bewusst sein und es bezeugen können, also in seinem Leben umsetzen können. Dieses Wort ist allerdings, finde ich, ein bisschen zu einseitig auf den Bereich der Sexualität beschränkt. Deshalb finde ich das Wort Selbstbeherrschung passender. Es leuchtet mehr aus, worum es noch gehen kann. Und ich folge damit einer Erklärung von Christian Schwarz, der sagt, Selbstbeherrschung ist Nüchternheit, Maßhalten und Mäßigung in allen Lebensbereichen. Je stärker diese Frucht wächst, desto besser ist ein Mensch in der Lage, in den unterschiedlichen Bereichen seiner selbst mächtig zu sein. Es ist die Frage nach der Kontrolle. Haben uns unsere Leidenschaften, unsere Sehnsüchte unter Kontrolle? Oder kontrollieren wir sie mit der Kraft des Heiligen Geistes? Das Wort Selbstbeherrschung ist auch noch verwandt mit dem Wort Askeo. Das kennen wir von asketisch. Das bedeutet einfach nur üben oder trainieren. Und da haben wir dann auf einmal gar kein Problem mehr. Selbstbeherrschung hat eigentlich einen guten Klang. Wir können unser Leben nach guten Maßstäben leben. Wir können im Gleichgewicht sein. Und wir sind den äußeren und inneren Einflüssen, die wir haben, nicht einfach hilflos ausgesetzt. Wir können mit Gottes Hilfe auf Dinge verzichten, um andere zu erreichen. Im zweiten Petrusbrief heißt es, 2. Petrus 1, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt, zu der Charakterfestigkeit geistlicher Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Also dieses Wort Selbstbeherrschung ist hier ganz natürlich eingebettet in eine Folge von Eigenschaften, die für uns als Christen erstrebenswert sind. Warum ist Selbstbeherrschung wichtig? Oder anders gefragt, wie sieht unser Leben aus, wenn wir sie nicht haben? Wenn wir keine Kontrolle über uns haben, über unser Denken, Fühlen und Handeln? Wenn wir wahllos Dinge tun, alles in uns aufsaugen, ohne uns Gedanken darüber zu machen, in den verschiedenen Lebensbereichen, beim Essen, beim Arbeiten, beim Sport, beim Reden, beim Denken. Ich glaube, wir können uns gut vorstellen, dass das nicht gut ist und auch nicht in Gottes Sinn. Selbstbeherrschung ist wesentlich für unser Leben. Wir brauchen Selbstbeherrschung, um Dinge zu erreichen. Als Teenager hatte ich mich mal dafür entschieden, Klavierspielen zu lernen. Das allein hat mir aber noch nicht das Klavierspielen beigebracht. Ich musste erstmal meine Eltern überzeugen. Das hat mindestens ein Jahr gedauert. Dann habe ich Unterricht genommen, Noten gekauft. Dann habe ich geübt. Stundenlang vorm Klavier gesessen oder am Klavier und gespielt. Langweilige Etüden, Tonleitern durch sämtliche leichten und schwierigen Tonarten. Das hat nicht immer Spaß gemacht. Ich hatte auch nicht immer das Gefühl, dass mich das in diesem Moment weiterbringt. Und ich hatte schon gar nicht Lust, immer im Regen mit dem Fahrrad zum Unterricht zu fahren. Manchmal habe ich versucht zu schwänzen. Aber letztendlich habe ich durch die Selbstbeherrschung mein Ziel erreicht. Ich kann jetzt Klavier spielen. Liebe Gemeinde, Grundsatzentscheidungen alleine genügen meistens nicht. Wie oft habe ich mich schon entschieden, mehr Sport zu treiben? Oder weniger Süßes zu essen, auf Chips zu verzichten, abends früher ins Bett zu gehen. Allein das hat nicht geholfen. Ich muss mich immer wieder entscheiden, immer wieder neu dazu bewegen, jetzt das zu tun, wovor ich mich irgendwann entschieden habe. Oder etwas zu lassen, wogegen ich mich entschieden habe. Entschuldigung. Selbstbeherrschung hat mit Disziplin zu tun. Damit, dass wir Dinge tun, zu denen wir im Moment vielleicht keine Lust haben. Damit, dass wir Dinge tun, auch wenn es uns innerlich im Moment nicht dazu drängt, jetzt unbedingt Hausaufgaben machen zu wollen oder in der Bibel lesen zu wollen. Das gilt nämlich auch für unser Leben mit Gott. Wir halten manchmal Disziplin im geistlichen Bereich für unehrlich. So nach dem Motto, wenn es mich nicht zu Gott drängt, dann ist es doch unehrlich, wenn ich jetzt bete oder Bibel lese. Dann mache ich doch Gott etwas vor oder zumindest mir. Das ist doch Heuchelei. Als wäre es immer ehrlich, wenn wir immer umsetzen würden, was unsere Gefühle uns sagen. Stellt euch vor, wir würden in jeder Situation, in jedem Moment unseres Lebens ungefiltert auf unser Gefühl hören und das sofort umsetzen. Dann wäre es lauter hier, dann würden hier Leute rauslaufen, weil dann mal Dinge ans Tageslicht kommen, die wir sonst ein bisschen unter Kontrolle haben. Wenn mich jemand ärgert, dann habe ich schon manchmal den Impuls, nicht nur auf den Tisch zu hauen. Aber ich mache es nicht. Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir auch manchmal gegen unser momentanes Gefühl angehen. Natürlich kann manchmal das Gefühl ein Gradmesser dafür sein, ob wir etwas tun sollten oder nicht. Wenn ich versuche, etwas umzusetzen und ständig sehe, das klappt nicht, vielleicht ist es dann tatsächlich auch nicht dran. Aber wenn ich mich auf einer guten Weise entschieden habe, etwas zu tun, dann brauche ich im weiteren Verlauf Selbstbeherrschung, um das umzusetzen und auch manchmal gegen das momentane Gefühl. Paulus spricht im 1. Korintherbrief über Selbstdisziplin und ich lese ein paar Verse vor. 1. Korinther 9, ab Vers 24. Und da schreibt er: Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es so wie der siegreiche Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Soweit der Apostel Paulus. Liebe Gemeinde, ich finde das bewundernswert, wie Sportler es schaffen, sich selbst zu disziplinieren, wenn sie sich auf einen Wettkampf vorbereiten. Sie verzichten auf bestimmtes Essen, schlafen genug, trainieren regelmäßig und hart, auch im Regen, gehen früh ins Bett, damit sie morgens fit sind. Sie konzentrieren sich voll aufs Training, damit sie in der Lage sind, ihr Ziel zu erreichen. Und Paulus überträgt dieses Prinzip auf unser geistliches Leben, auf unser Leben mit Gott. Wie stark konzentrieren wir uns auf die Gemeinschaft mit Gott, auf unser Ziel, Gemeinschaft mit ihm zu haben? Warten wir darauf, bis wir Lust dazu bekommen, bis es uns irgendwie so überkommt, dass wir kaum noch anders kommen können? Versteht mich richtig. Ich glaube, es ist gut, wenn wir Lust haben auf Gott und zu Gott und mit Gott. Aber ich glaube, dass auch die Gemeinschaft mit Gott nicht immer Spaß macht, weil er uns manchmal in der Gemeinschaft mit sich selbst auch Dinge zeigt, die nicht angenehm sind. Und das ist nicht lustig. Wenn er uns auf Dinge hinweist, so den Finger auf eine Wunde legt und sagt, da bist du verletzt, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Oder da liegst du völlig falsch, da musst du anders mit umgehen. Das macht definitiv nicht immer Spaß. Aber es ist ein Teil der Gemeinschaft, die Gott mit uns möchte und dem wir auch nicht ausweichen sollten. Das englische Wort Jünger heißt Disciple. Und vielleicht hört man schon, dass das mit Disziplin irgendwie verwandt ist. Ich gucke mal, auf Peter nickt, ja? Danke. Der Wortstamm ist der gleiche. Für uns riecht Disziplin irgendwie immer nach Pflicht und nach Enge. Dass uns jemand drillt und sagt, dass wir Dinge tun müssen, die wir nicht tun wollen. Allerdings, ich bin davon überzeugt, dass es ohne Disziplin in unserem Leben tatsächlich nicht geht. Wenn ich morgens nicht aufstehe, zu einer bestimmten Zeit, dann schaffe ich bestimmte Dinge nicht. Ich komme zu spät zur Schule, das geht vielleicht einmal oder zweimal. Aber irgendwann ist dann auch mal übel. Ich komme zu spät zur Arbeit, so lange, bis man mich irgendwann rauswirft. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Selbstdisziplin und Gewohnheiten. Gewohnheiten schaffen oft einen guten Rahmen für Selbstdisziplin. Ein Fachmann sagte dazu, Gewohnheiten sind sowohl stoffwechselbiologisch als auch neuronal billig. Also für unseren Körper ist das einfacher, wenn wir Gewohnheiten haben. So habe ich das verstanden. Der Vorteil von Gewohnheiten ist, dass wir nicht ständig über grundlegende Dinge nachdenken müssen. Zum Beispiel über das Gehen. Denkt kein Mensch mehr nach, der nicht gerade eine Reha macht. Das funktioniert einfach. Und während wir gehen, können wir deshalb viele andere Dinge machen. Nachdenken zum Beispiel oder pfeifen oder essen oder irgendwas anderes. Wenn wir über das alles immer nachdenken müssten, wäre unser Gehirn ganz schön ausgelastet und da würden wir vielleicht mit anderen Dingen gar nicht mehr zurechtkommen. Gewohnheiten navigieren uns durchs Leben. Hat jemand von euch heute Morgen nachgedacht, wie er sich die Zähne putzt? Vielleicht manchmal überlegt, ob oder nicht, das weiß ich nicht. Aber normalerweise gibt es so einen Trigger, man kommt ins Badezimmer morgens und dann wäscht man sich und putzt sich die Zähne. Da denkt man nicht jedes Mal wieder drüber nach. Oder? Ich denke nicht jedes Mal drüber nach, welche Milch ich kaufe. Oder wo meine Lieblingsklamottenläden sind. Oder wie ich meine Bluse bügel. Oder wie ich eine Geschirrspülmaschine einräume. Ich mache das einfach so, wie ich das gewohnt bin. Das wäre unglaublich anstrengend und ganz schöne Zeitvertrödelung, darüber ständig neu nachdenken zu müssen und entscheiden zu müssen. Deshalb gibt es diese Gewohnheiten. Und auch im geistlichen Bereich gibt es gute Gewohnheiten, die uns das Leben erleichtern. Wir treffen uns sonntags hier zum gemeinsamen Gottesdienst. Stellt euch vor, wir würden jedes Mal in jeder Woche neu überlegen, wann treffen wir uns, wo treffen wir uns und treffen wir uns überhaupt. So kann man nicht leben. Wir feiern an jedem ersten Sonntag im Monat Abendmahl. Gut, sicherlich kann man darüber nochmal nachdenken, aber grundsätzlich ist das eine gute Gewohnheit. Und auch im persönlichen geistlichen Leben gibt es wahrscheinlich, hoffentlich, gute Gewohnheiten. Morgens Zeit mit Gott zu verbringen, bevor der Tag so richtig uns schon gefangen nimmt. Nachmittags mit dem Hund spazieren gehen, dabei auf Gott hören, die Natur bewundern, mit Gott reden. Und ich hoffe, dass jetzt in eurem Kopf, vor euren Augen so ein innerer Film abläuft, was so eure geistlichen Gewohnheiten oder Rituale sind. Es ist hilfreich auch für unser geistliches Leben, wenn wir darüber nicht immer wieder neu nachdenken und das entscheiden müssen. Das ist das Gute an Gewohnheiten, sie helfen uns zum Leben. Natürlich gibt es auch eine Seite von Gewohnheiten, die es uns schwer macht, nämlich die Seite, dass wenn wir etwas eintrainiert haben, es tatsächlich schwer ist, das dann auch mal zu ändern, wenn es dran ist. Wenn unser Gehirn sich erstmal an etwas gewöhnt hat, wenn es das als Gewohnheit abgespeichert hat, dann lässt sich das Gehirn nur schwer umstimmen. Denn das ist dann nicht mehr bewusst kontrollierbar. Deshalb lassen sich die meisten Gewohnheiten auch nicht durch eine einzelne Entscheidung ändern. So, ich mache das ab jetzt immer anders. So einfach ist es meistens leider nicht. Das muss eintrainiert werden. Und das kann dauern. Wissenschaftler behaupten, dass es zum Beispiel bei Essgewohnheiten mindestens 3 Jahre dauert, bis sich ein neues Verhalten stabilisiert. Das ist mal eine lange Zeit, um eine Gewohnheit zu ändern. Und wenn man noch so viel davon überzeugt ist, noch so doll, es braucht seine Zeit, dass das Gehirn, der Körper sich daran gewöhnt haben. Da ist Selbstdisziplin gefragt. Der Sozialpsychologe Verplanken sagte, wir denken immer zuerst daran, die Einstellung zu ändern, um dann zum Verhalten zu kommen. Umgekehrt müsste es sein. Wenn wir es schaffen, das Verhalten zu ändern, ändert sich auch das Denken. Das fand ich auch mal einen spannenden Gedanken, dass wir manchmal sozusagen uns überlisten können, indem wir einfach neue Verhaltensweisen trainieren, bis wir es dann schaffen, auch so darin zu denken und das auch zu fühlen. Sicherlich weisen unsere Gefühle uns oft in eine gute Richtung, aber manchmal eben auch nicht. Wir müssen manchmal einfach Dinge tun, die gut sind und richtig sind, ohne dass wir das in dem Moment jetzt so vom Gefühl her bestätigt sehen. Das kommt dann manchmal hinterher, hoffentlich. Wir lernen, aber langsam. Deshalb ist Selbstbeherrschung so wichtig, damit wir die guten Dinge, die wir jetzt erkannt haben, tatsächlich auch dauerhaft umsetzen. Gute Gewohnheiten, Selbstdisziplin, Selbstbeherrschung sind gute Hilfen, unser Leben zu gestalten, auch unser Leben mit Gott. Das heißt nämlich, wir sind nicht einfach willenlose Menschen, die von jedem kleinen Wind, von jeder Ablenkung uns von dem Wesentlichen wegbringen müssen. Gott schenkt uns durch seinen Geist die Kraft, die es uns ermöglicht, diesen Ablenkungen auch standzuhalten. Und das brauchen wir dringend, dass Gott uns dabei hilft, diese Dinge umzusetzen. Sein Geist für unseren Weg mit ihm. Er ist die Quelle, aus der wir diese Kraft bekommen, damit wir uns auf das, was wir dann erkannt haben, tatsächlich einstellen können. Eine niederländische christliche Redakteurin formulierte das mal so: unser Gefühl ist stark genug, uns mitzureißen, aber mit Gottes Geist in uns ist uns die Kraft gegeben, die wir brauchen, um das Gute zu wählen und zu tun. Und ein griechischer Philosoph sagte vor fast 2000 Jahren, kein Mensch ist wahrhaft frei, solange er sich nicht selbst beherrscht. Das fand ich auch einen spannenden Gedanken. Wir werden unabhängiger von äußeren Umständen, auch von inneren Umständen. Wir finden einen angemessenen Umgang mit uns selbst, mit anderen, mit Gott, mit dieser Welt, mit unserem Körper, wenn wir uns selbst disziplinieren. Und ein Vers aus den Sprüchen, da gibt es ja immer so sehr anschauliche Bilder. Wer sich nicht beherrschen kann, ist schutzlos wie eine Stadt ohne Mauer. Ich würde sowas ja lieber gern positiv hören. Was ist denn es? Selbstbeherrschung ist wie eine Stadt, die geschützt ist von einer Mauer. Hilft uns gegen Dinge, die uns ablenken vom Eigentlichen. Und ich frage einfach mal so am Ende der Predigt, in welchem Lebensbereich ist bei dir vielleicht oder sicherlich mehr Selbstbeherrschung wichtig? Welcher Bereich kommt dir sofort in den Sinn? Essen oder Trinken, die Arbeit, Umgang mit dem Geld, das Reden über andere, Umgang mit Internet, mit Medien, die Zeit mit Gott? Gott sehnt sich danach, dass wir Persönlichkeiten werden, denen man abspürt, dass sie Jesus nicht nur kennen, sondern mit ihm leben. Durch seinen Heiligen Geist will Gott uns dazu verhelfen. Und da ist Großes möglich, viel Veränderung. Das Wirken des Heiligen Geistes in uns kann unser Wesen positiv verändern. Und so, dass wir trotzdem noch wir selber bleiben mit unseren Ausprägungen, die wir haben. Aber so, dass unser Wesen Jesus ähnlicher wird. Und das alles zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Möge Gott uns dazu helfen. Amen.